Okay. Ja, schön, euch alle da zu haben und heute mit euch durch den nächsten Abschnitt in Matthäus durchzugehen. Zu Anfang noch, diejenigen, die Eltern sind unter euch, die kennen das gewiss. Als eure Kinder noch Babys waren und vielleicht ein kaum verständliches Mama oder Papa von sich gegeben haben, was war eure erste Reaktion auf das? War es ein abwertendes, was soll das gewesen sein? Das hat sich nicht einmal nach Mama angehört. Oder ist es eher ein erwartungsvolles, wow, ich glaube, er hat gerade das erste Mal Mama gesagt. Und was kommt als nächstes? Und ähnlich verhält es sich mit dem Wachstum des Himmelreich Gottes, das wir uns heute näher anschauen werden. Dass die kleinen, scheinbar unbedeutenden Anfänge vom Himmelreich, die am Ende dann zur großen und gewaltigen Vollendung vom Himmelreich führen würden. Okay, wie gesagt, wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Und wir haben die letzten Wochen bereits zwei der sieben Gleichnisse angeschaut, durch die Jesus da geht und die uns bereits verschiedene Aspekte vom Himmelreich Gottes veranschaulicht haben und näher gebracht haben. Und wie manche von euch jetzt vielleicht durch diese Baby-Geschichte-Veranschaulichung, die ich jetzt gerade erzählt habe, gemerkt haben, wird das heutige Gleichnis über das Senfkorn und den Sauerteig handeln und die Anfänge davon. Ja, zu Anfang möchte ich aber trotzdem die Verse 34 und 35 noch anschauen, wo Jesus einfach ein bisschen darüber sprechen wird, wie oder warum Jesus diese Gleichnisse verwendet. Wir haben das bereits gehört vor ein paar Wochen, aber Vers 34, 35 wird es noch einmal aufgreifen. Okay, also lest mit mir. Ich werde das halt einblenden. Lest mit mir Verse 34 und 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also wir sehen, Vers 34 betont zweimal, dass dies alles in Gleichnissen, ohne Gleichnisse redete er nichts. Also Matthäus sagt also, dass all dies ohne Ausnahme hat Jesus in Gleichnissen kommuniziert und weitergegeben an die Leute. Und das ist eigentlich nichts Neues. Wie bereits gesagt, am Anfang vom Kapitel haben wir Ähnliches schon gehört, im Vers 3, wo es geheißen hat, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Also in Vers 34 bei uns jetzt betont Matthäus das ein weiteres Mal für uns, wie sehr Jesus alles durch Gleichnisse kommuniziert hat. Und der nächste Vers, Vers 35, der deutet jetzt dieses alles in Gleichnisreden als die Erfüllung von Psalm 78, wo das zitiert wird, dieser Vers 35. Allerdings diese Parallele, was wir da jetzt haben zwischen Psalm 78 und den Gleichnissen von Jesus, ist nicht so leicht zu erkennen. Ja. Aber mir scheint so, dass so wie der Autor Asaph, der hat den Psalm 78 geschrieben, so wie der Asaph im Psalm 78 in Gleichnissen spricht, in gleicher Weise macht es Jesus, dass er ebenfalls in Gleichnissen spricht. Im Falle vom Asaph ist es, er schildert die geschichtlichen Ereignisse vom Volk Israel und ihr Verhalten darin gegenüber Gott, hauptsächlich die Rebellion, lesen wir darin. Ohne aber, wenn er die geschichtlichen Ereignisse aufzählt, dabei jetzt eine explizite Deutung davon zuzufügen. Und in ähnlicher Weise mit Jesus. Er schildert Wahrheiten in den Gleichnissen, gibt aber die Deutung nicht öffentlich preis, bekannt, sondern macht es privat zu seinen Jüngern. Aber in beiden Fällen ist es wichtig zu sagen, in beiden Fällen kann der achtsame Hörer die Deutung sehr wohl erkennen. Und deswegen die zweifache Aufforderung von Jesus in unserem Kapitel 13, wo Jesus zweimal sagt, am Anfang, gegen Anfang und Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, und somit zur Überleitung zum Haupttext von heute, zu den beiden Gleichnissen. Also nochmal die Worte von Jesus. Nehmen wir uns in Acht darauf, wirklich achtsam und gewissenhaft zu hören, was Jesus in den Gleichnissen spricht. Drei Sachen, bevor wir zum Text kommen, die ich aber jetzt noch erwähnen möchte. Das erste ist, ich möchte versuchen, das Reich der Himmel oder Himmelreich ein bisschen zu definieren. Ja, wovon spricht Jesus da, wenn er das verwendet? Oder Matthäus generell? Oder das Neue Testament könnte man ausweiten. Ja, worüber, um was geht's da, wenn dieser Begriff verwendet wird? Und vielleicht, wenn wir nur mal das Wort anschauen, Reich, ja, oder Königreich, dann könnte man sagen, was ein Reich oder Königreich ausmacht, ist ein gemeinsames Volk, das in einem gemeinsamen Land von einem gemeinsamen König regiert wird. In unserem Fall Jesus. Und der Matthäus, im Matthäus-Evangelium, schreibt dann darüber und sagt, dass das Himmelreich nahe gekommen ist mit Jesus. Er sagt auch, dass man eingehen, dass man Teilhaber, dass man Bürger dieses Reiches werden kann. Matthäus 18,3 schreibt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus sagt auch in seinem Evangelium, dass das Evangelium selbst oder die gute Nachricht von diesem Himmelreich handelt. Also einfach diese Verbindung zwischen den Zweien. Also wenn der Matthäus vom Evangelium spricht, dann sagt er in Matthäus 9 zum Beispiel, das Evangelium des Reiches. Also wir sehen, die zwei Sachen sind verbunden. Es ist das Evangelium vom Himmelreich. Die zwei Sachen gehören zusammen. Also ihr seht vielleicht schon, ja, wie zentral dieser Begriff und dieses Wort Himmelreich eigentlich ist. Vor allem im Matthäus-Evangelium. Weiters, wenn wir vom Himmelreich lesen, jetzt dann auch in unseren folgenden Versen, dann denkt an ein greifbar physisches Königreich. Vielleicht so wie ein Königreich jetzt vom David, das ja in Person, in Fleisch bestanden ist. Und Jesus ist dieser Thronfolger von David. Das heißt, für die Jünger war ganz klar, dass es hier nicht um ein Reich gegangen ist mit Wolken und darin schwebenden Seelen irgendwie jetzt, sondern auch wirklich ein greifbar und physisches Königreich, das, von dem da gesprochen wird. Den zweiten Punkt, den ich, wo ich ein wenig drüber sagen will, bevor wir in unseren Text einsteigen, ist Sauerteig. Wir werden von Sauerteig lesen. Und einfach um ein bisschen zu erklären, was ist das Sauerteig, wie funktioniert das? Also ich bin jetzt kein Bäcker, ich habe selber meine Mutter nachfragen müssen, sicherheitshalber, dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Aber im Prinzip ist es einfach so, dass Bakterien im Sauerteig sind, und die haben die Eigenschaft, sich stark zu verbreiten innerhalb des Teiges. Nur eine kleine Menge von Sauerteig ist notwendig, um den restlichen Teig alles zu durchsäuern. Und das Durchsäuern funktioniert so, dass man, nachdem man den Sauerteig unter die Menge vom Mehl und Wasser gemischt hat, dass dann nach mehreren Stunden oder bis zu einem Tag man das ziehen lässt. Und in dieser Zeit verbreiten halt sich diese Bakterien und am Ende durchsäuern oder man könnte sagen verseuchen diese Bakterien halt den gesamten Teig. Und dann kann man mit diesem fertigen Teig dann das Brot backen. Okay, das Dritte, was ich jetzt noch erwähnen möchte, bevor wir wirklich einsteigen, ist der Begriff Sauerteig, wenn wir den hören und wenn wir ein bisschen bibelkundig sind, dann wissen wir vielleicht, dass das üblicherweise in einem negativen Sinn eher verwendet wird, das Wort. Also Jesus verwendet es zum Beispiel bei der Lehre über die Pharisäer und Sadduzäer, wo er das gleichsetzt, wo er den Sauerteig mit ihrer Lehre gleichsetzt und die Jünger, seine Jünger davor warnt. In unserem Abschnitt heute gibt es aber keinerlei negative Beigeschmäcke jetzt. Also da braucht man jetzt nicht automatisch jetzt negativ denken, wenn dieser Begriff verwendet wird. Okay, also nun zu unserem Text. Vers 31 lesen wir bis 33. Ich muss weiterschalten. Genau. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also euch ist vielleicht aufgefallen, dass beide Gleichnisse sehr ähnlich sind. Beide Male wird einerseits der kleine Anfang, aber andererseits das große Ende betont. Und ich habe bereits gesagt zuvor, dass nur ein klein wenig Sauerteig verwendet werden muss, um so einen gesamten Teig zu durchsäuern. Und das ist einfach genau der Punkt, den Jesus da machen will. Am Anfang nur ein kleiner Sauerteig durchsäuert. Dann aber 3 Maß Mehl, also 3 Maß, das entspricht jetzt Brot für 100 Leute. Und das alles ganz durchsäuert. Wenn man sich das allein vorstellt, ja, ein Blech, wo Brot für 100 Leute umliegt. Und da reicht ein klein bisschen Sauerteig, um all das da zu infizieren, wie vorher gesagt, ja, zu durchsäuern. Also ist schon beeindruckend, wie das funktioniert. Beim Senfkorn ist es ähnlich. Vers 32 hat es gesagt, kleiner als alle Arten von Samen, aber am Ende größer als die Kräuter oder Pflanzen, könnte man sagen. Also Jesus sagt dann dazu noch, ja, dass es ein Baum wird, und zwar nicht nur irgendein Baum, sondern so groß, dass die Vögel des Himmels nun in den Zweigen nisten können. Ich habe mir das in der Vorbereitung so gedacht, dass der Same, dieser Senfkorn-Same, den der Vogel vielleicht zuvor noch frisst, wird am Ende sogar zu seinem Zuhause für sich und für seine gesamte Vogelfamilie. Das ist eigentlich krass irgendwie, wie gewaltig diese Transformation da ist, die da stattfindet. Und in was für einem zeitlichen Rahmen kommt diese Änderung zustande? Ist es plötzlich? Ist es von 0 auf 100? Nein. Jesus sagt über Senfkorn, wenn es aber gewachsen ist. Ähnlich beim Sauerteig. Im Sauerteig hat er gesagt, bis es ganz durchsäuert war. Also das ist eine Erwartung, bis es soweit ist. Es braucht also ein paar Stunden, wie wir gesagt haben, beim Sauerteig, bis das Endprodukt, ja, bis alles fertig ist. Und diese Veränderung, kann man also sagen, findet Stück für Stück für Stück für Stück statt. Okay, Jesus sagt, dass das Himmelreich einem Senfkorn und einem Sauerteig gleicht. Jetzt bleibt aber die Frage, was ist es an dem Senfkorn und dem Sauerteig, um es mit dem Himmelreich gegenüberzustellen und dabei Aussagen über das Himmelreich zu treffen. Und da möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen, den habe ich genannt, mit einem Fuß im Himmelreich. Kurze Geschichte vielleicht zur Veranschaulichung. Vor ein paar Jahren war ich am Traunstein, das ist in Gmunden in Oberösterreich, ein Berg, und bin hier raufgewandert auf den Traunstein. Und von unten sieht man das Gipfelkreuz bereits, aber als ich dann raufgewandert bin und fast oben war und schon gedacht habe, haha, jetzt bin ich gleich am Gipfel, bin ich gleich da, dann plötzlich dieses riesige Plateau vor mir am Traunstein, also wirklich eben, das sind 800 Höhenmeter, wo man angefangen hat, höher rauf. Und ich habe mir nur gedacht, was, ein Plateau hier oben? Und das habe ich jetzt nicht erwartet. Und auf einmal war der Gipfel nicht mehr so nahe, wie ursprünglich gedacht. Und ja, ich habe den Gipfel schon noch sehen können. Ja? Also es war nicht, dass der Gipfel jetzt weg war, aber... Und ich habe ihn sogar klarer sehen können, weil ich ja wirklich näher war. Aber trotzdem musste ich jetzt zuerst einmal das Tal überwinden in diesem Plateau, um dann zuletzt den Gipfel erklimmen zu können. Und das wusste ich am Fuße des Berges vor der Wanderung nicht, dass mich da ein Plateau erwartet oben am Berg mit einer Taldurchquerung. Es war eine Überraschung kurz vorm Ende. Ähnlich dazu verhält es sich mit den Jüngern von Jesus damals. Sie blickten voraus auf die Prophezeiung und den prophezeiten Christus, von dem sie im Alten Testament bereits gelesen haben, der König, der doch das Königreich wiederherstellen wird und der kommen soll. Und jetzt, wo Jesus am Bildschirm war, und klar war, dass Jesus dieser erwartete Christus ist, auf den sie gehofft haben, wurde angenommen, dass Jesus diese Wiederherstellung plötzlich geschehen lassen wird. Sie haben sich gedacht, vielleicht so, jetzt wird er es machen. Wir sind gleich am Gipfel. Jetzt sind wir da. Und es ist gut, ja, dass sie diese Hoffnung für das Ende gehabt haben. Das kann man ihnen nicht schlecht reden. Es ist gut so. Aber Jesus zeigt ihnen dann auf, dass es noch ein Plateau eben auf diesem Gipfel zu durchqueren gibt, bevor sie dann endgültig am Gipfel oben angelangt sind. Bevor Jesus das Königreich ein für alle Mal vollenden wird. Und ja, das Himmelreich ist jetzt bereits angebrochen mit dem ersten Kommen von Jesus, aber eben noch nicht vollendet. Oder in Worten vom Gleichnis, noch ist die Vollendung nicht hier, noch ist der Baum nicht ausgewachsen, noch ist der Teig nicht vollkommen durchsäuert. Aber dann ist der Baum ausgewachsen, wenn die Vollendung kommt. Dann ist das Jubeln am Gipfelkreuz, das Jausen an oben am Gipfel, das Ausrasten und die prächtige Vollendung vom Himmelreich Gottes, wenn Jesus wiederkommt. So, und das trifft jetzt aber nicht nur auf die Jünger zu. Also es ist nicht nur, dass die Jünger damals das wissen mussten oder sich die das ins Bewusstsein rufen mussten, sondern auch wir müssen in diesem Bewusstsein leben, dass wir zwischendrin sozusagen jetzt sind. Ja? Also es wäre eine falsche Erwartung, wenn jetzt, wo wir Christen sind, wir erwarten, dass das Leben von unseren äußeren Umständen her jetzt bereits besser und besser und besser werden muss. Erinnert euch vielleicht an die Gleichnisse zuvor, die wir bereits gehört haben in den letzten Wochen, in Matthäus 13, das Gleichnis vom Unkraut, was wir erst letzte Woche gehört haben, also ihr habt es online gehört, ich habe im Jungscherlager, das Gleichnis vom Unkraut und Weizen. Das Unkraut, hat der Thomas gesagt, oder Entschuldigung, die Bibel gesagt, oder Thomas hat es uns näher gebracht, das Unkraut ist noch immer unter dem Weizen. Es wurde noch nicht beseitigt. Beides wächst gemeinsam miteinander auf. Und erst bei der Vollendung vom Himmelreich, dann wird es beseitigt. Oder das erste Gleichnis im Kapitel 13, über das Gleichnis vom Sämann, das macht klar, dass Bedrängnis, die wir erfahren werden, Verfolgung, Versuchung durch Sorgen dieser Welt, Versuchung durch Verlockung des Reichtums, die uns noch widerfahren werden. Und das ist normal. Es ist nicht so, dass das jetzt schon weg wäre. Also wir dürfen keine falschen Erwartungen haben vom Leben als Christ jetzt schon haben, von dem, was uns erst widerfahren wird in der Zukunft. Also wir müssen verstehen und wir müssen akzeptieren, dass wir noch, jetzt, noch, Betonung auf noch, in dieser gefallenen Welt leben. Okay, der zweite Punkt ist, der Teig keimt noch. Wir leben jetzt, wie gesagt, in diesem Zeitabschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, wo der Sauerteig noch dahin keimt und wo das Senfkorn noch am Wachsen ist und wo das Himmelreich noch beständig Stück für Stück wächst. Wir sehen am Anfang, also vor 2000 Jahren, ja, wo Jesus bei seinem ersten Kommen das Himmelreich angekündigt hat. Dieses begann dann stückweise zu wachsen. Und wie? Wie hat es begonnen zu wachsen? Es ist, indem Menschen Buße taten und an das Evangelium glaubten und dadurch Bürger und Teilhaber des Himmelsreiches geworden sind. Oder anders gesagt, dem Himmelreich zugetan worden sind. In Apostelgeschichte danach dann sehen wir, wie sich dieses Himmelreich explosiv ausgebreitet hat. Also nicht nur jetzt unter den Juden, sondern auch unter den Heiden. Und das ist nach Asien und nach Europa gegangen, bis nach Rom, das damals als das Zentrum von der Macht von der Welt angesehen worden ist. Also wir sehen, wie wieder mehr und mehr Bürger in dieses Himmelreich aufgenommen werden und es beständig wächst. Das ist durch den Paulus geschehen vor allem, ja, auf seinen Missionsreisen, wo er das Evangelium gepredigt hat. Wiederum Evangelium zur Buße und zum Glauben an die gute Nachricht, die von Jesus verkündet wurde. Und diese Ausbreitung, dieses Durchsäuern passiert, wie gesagt, Stück für Stück für Stück, über Jahrhundert, über Jahrhundert, über Jahrhundert. Und das bis heute noch. Bis heute noch hier in Graz. Auch während des Lockdowns. Es ist dieses unaufhaltbare Wachstum, wo auch ein Lockdown, ja, kann das nicht einhemmen. Dieses beständige Wachstum von diesem größer werden des Himmelreichs. Und da kennt ihr vielleicht, was das für ein Privileg ist, für Bürger, die wir sein dürfen, Teil zu sein von so einem unaufhaltbar wachsenden Reich, das schon 2000 Jahre wächst und kein Ende haben wird. Es wird nicht zusammenbrechen wie das Römerreich, das so bombastisch groß war und im Endeffekt in Staub runtergegangen ist. Also das ist einfach ein großer Grund für uns zur Dankbarkeit, ja, dass wir durch das Vertrauen an Jesus allein, wir tragen ja nichts bei, das Vertrauen an sein Werk, werden wir Teilhaber, Bürger, fix, für immer dieses Reiches. Okay, und der letzte Punkt ist ein Blick in den Backofen. Ich habe gesagt, dass wir verstehen und akzeptieren müssen, dass wir noch in dieser gefallenen Welt leben. Aber wie gesagt vorher, die Betonung ist hier wirklich auf noch. Noch. Es wird nicht für immer so bleiben. Wieder eine Veranschaulichung. Ihr kennt es, es ist Weihnachten. Und heute Abend gibt's Weihnachtsessen mit der Großfamilie. Truthahn ist im Backofen, die Verwandten sind unterwegs, aber sind noch nicht da. Und die Kinder im Haus, die sind schon ganz aufgeregt und hungrig. Und wenn sie allein den Geruch vom Truthahn schon im ganzen Haus riechen. Und dann sagen die Kinder, können wir nicht jetzt schon essen? Können wir nicht schon anfangen? Und du sagst ihnen, noch nicht. Bissl noch warten. Bissl müsst noch warten. Und sie antworten, können wir mal die Backofentür vielleicht nur kurz kippen und dann einen Blick hineinwerfen in den Backofen und schauen, wie es riecht? Und du sagst, ja sicher, tut's nur. Kinder öffnen die Backofentür und sind beim Blick und Geruch vom Truthahn hin und weg. Ohnmächtig, könnte man sagen, vom leckeren Geruch. Und Gott in seiner Gnade gibt uns so einen Blick und so einen Duft von dem, was uns im vollendeten Himmelreich erwarten wird. Und er gibt uns den Blick in seinen Worten. Und da möchte ich von Offenbarung 21 lesen. Sorry, hier oben. Ah, habe ich schon, passt. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Also neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Das ist die Vollendung von diesem Himmelreich. Vers 3 hat es gesagt, er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist dieser Berggipfel, den wir vor Augen haben. Ein paar hundert Meter sind es noch. Vielleicht nur ein paar Meter. Und deswegen, ja, oh, all ihr Nachfolger hier von Jesus, die ihr sitzt hier, fasst Mut. Lauft die letzten Meter auf den Gipfel. Hält's durch, richtet eure Augen fest auf das Gipfelkreuz vor euch. Und bis dahin, lasst uns beten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Was kommt als nächstes? Dein Reich komme. Lass uns beten. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, wie du uns motivierst, vorauszuschauen, indem du uns die Wahrheit, die Zukunft bereits dargelegt hast. Danke, wie du uns in den Gleichnissen zeigst, dass dieses Reich weiter und weiter wachsen wird bis zur Vollendung. Danke, dass wir Teilhaber geworden sind von diesem Reich. Durch das Vertrauen an deinen Sohn, das Werk, was er für uns getan hat, Bürger zu machen davon für ewig. Ja, dir sei Dank. Lass uns wachsen in diesem Dank weiter noch. Amen. Okay, es ist jetzt